Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Parteifreundinnen und Parteifreunde, ich begrüße Sie alle sehr herzlich auf einem Bundesparteitag, der sich vor allen Dingen mit unserer programmatischen, konzeptionellen Arbeit befassen wird. Es ist zugleich der Bundesparteitag der einzigen im Deutschen Bundestag überhaupt noch verbliebenen freiheitlichen Kraft. Alle anderen Parteien setzen auf staatliche Umverteilung, und die Freunde der Freiheit, sie haben sich hier versammelt. Wenn man mir und wenn man uns auf dem letzten außerordentlichen Bundesparteitag, den wir eine Woche vor der Bundestagswahl in Berlin durchgeführt haben, wenn man uns damals gesagt hätte, in welchem atemberaubenden Tempo innerhalb weniger Wochen und Monate ein geradezu völliger Agendawechsel der deutschen Politik sich vollzieht, wir hätten es nicht für möglich gehalten. Bis zur Bundestagswahl galt es als klug und vernünftig, dass wir in Deutschland uns wieder auf die Kräfte der Gesellschaft besinnen, dass wir die Dynamik der Bürgerinnen und Bürger unterstützen wollen, dass wir dementsprechend weniger staatliche Bevormundung brauchen, dass wir darauf setzen, privat vor dem Staat, und alles, was man verteilen will, muss erst einmal erarbeitet werden. Jetzt stehen wir vor dem größten Steuererhöhungsprogramm in der Geschichte der Republik. Und weil es oft genug geheißen hat, die Freien Demokraten, na, ob die sozial seien, es gibt nichts Unsozialeres als diese Steuererhöhungspolitik, liebe Freundinnen und Freunde. Und damit wir uns hier nicht missverstehen, das ist keine Kritik nur an dem roten Teil der Bundesregierung. Das ist genauso eine glasklare Kritik an dem konservativen Teil der Bundesregierung. Wer hätte es für möglich gehalten, dass der Satz von Franz Müntefering, schwarz ist auch nur ein sehr dunkles Rot, so schnell Wahrheit zeigen würde, liebe Freundinnen und Freunde. Vierzehn Tage vor der Wahl haben wir auf einem Gipfel der Oppositionsparteien, Frau Kollegin Merkel, Herr Kollege Stoiber und meine Person, ein umfangreiches Konzept für den Politikwechsel verabschiedet. Wir haben dort gesagt und auf mehreren Seiten in den Grundzügen niedergeschrieben, was Deutschland braucht, damit die Kräfte der Freiheit sich wieder entfalten können und Wohlstand für alle wieder möglich wird. Damals haben wir formuliert, gemeinsam, alle drei haben das unterschrieben. Wir wollen ein Steuerrecht, das wesentlich einfacher ist, das mit niedrigeren Sätzen auskommt, das auch im internationalen Wettbewerb bestehen kann und das vom Steuerzahler als gerecht empfunden wird. Es muss eine Partei in Deutschland geben, die bei dem bleibt, was sie vor der Wahl gesagt hat. Und das ist die Freie Demokratische Partei, liebe Freundinnen und Freunde. Und ich wende mich jetzt an diejenigen, die Freie Demokratische Partei beobachten, auch in der Vorberichterstattung, die uns kommentieren. Und wir danken und freuen uns über jeden Kommentar und jede Beachtung, auch selbst wenn ein kritischer Kommentar ist. Das gehört dazu. Aber meine lieben Freundinnen und Freunde, wir wollen einmal auf den Kern dieser Diskussion gehen. Da heißt es, die Freien Demokraten, sie seien zwar sehr erfolgreich, auch wird nicht bestritten, dass die Wahlergebnisse in den letzten Jahren zum Teil grandios waren. Es wird auch nicht bestritten, dass wir an Mitgliedern gewinnen und an Substanz über lange Jahre jetzt stabil und gut gewonnen haben. Aber wir seien ja jetzt auf Bundesebene nicht einflussreich genug. Meine Freunde, so mit diesen Wortbrüchen, wie Schwarze und Rote sich an die Regierung gebracht haben, so hätten wir auch regieren können. Wir haben noch am Wahlabend unseren Wählerinnen und Wählern erklärt, wir halten unser Wort. Da gab es eine fabelhafte Fernsehsendung mit einem bemerkenswerten Fernsehauftritt eines Altbundeskanzlers. Ich erinnere mich noch daran, wo uns angeboten wurde, na, wollt ihr nicht doch ein paar Ministerposten haben? Wir haben gesagt, wir haben unseren Wählern den Politikwechsel versprochen. Wir haben gesagt, deswegen werden wir Rot-Grün nicht verlängern. Wir haben unser Wort gehalten. Die Umfaller, das sind die, die jetzt regieren, liebe Freundinnen und Freunde. Noch niemals war eine Regierung so mächtig. Noch niemals hat eine Regierung so viel Macht in sich selbst vereinigt. Und es ist wahr, gerade in Zeiten einer sogenannten Großen Koalition wird auf uns als stärkste Oppositionsfraktion im Bundestag eine besondere Verantwortung zukommen. Wir müssen dementsprechend antreiben, wir müssen Gegenkonzepte vorlegen. Aber wir müssen vor allen Dingen das Bündnis mit den Bürgerinnen und Bürgern suchen. Schlagzeilen kommen und gehen. Aufmerksamkeit ist mal mehr, mal weniger da. Das Entscheidende ist, dass wir als letzte freiheitlich verbliebene Kraft im Deutschen Bundestag jetzt uns auch an die wenden müssen, die beim letzten Mal noch eine andere Partei gewählt haben. Wir müssen uns verbreitern, personell, programmatisch. Wir müssen uns verbreitern im Volke. Und deswegen stimmt das, was wir immer gesagt haben. Die FDP ist eine Partei für das ganze Volk. Bei uns ist jeder willkommen, der freiheitlich denkt und verantwortungsbewusst regiert werden möchte. Liebe Freundinnen und Freunde. Es ist ja schon spannend, wie die Regierenden den Unfug, den sie machen, erklären. In dieser Woche sitzt der Wirtschaftsminister, ist Herr Kloß, man muss das nochmal sagen, bei Berlin-Mitte in einer anerkannten Sendung am zweiten deutschen Fernsehen. Da sagt er wörtlich, ich bedauere das, dass die SPD sich durchgesetzt hat mit diesem in meinen Augen Unfug. So, jetzt habe ich es ausgesprochen, werde aber trotzdem im Kabinett und im Deutschen Bundestag dafür stimmen, weil das Teil einer gemeinsamen Vereinbarung ist. Darauf die Moderatorin, weil man in einer großen Koalition Unfug machen muss, darauf Kloß, ja. Eins nach dem anderen. Steuererhöhungen statt ein niedrigeres, einfaches und gerechteres Steuersystem. Das wird ja nächste Woche Freitag absichtlich vorgezogen in der Entscheidung, damit man nicht zu sehr sieht, wie sich in Wahrheit die Haushaltslage entspannt hat und es ja auch gar nicht fiskalisch notwendig wäre. Nein, meine Damen und Herren, nehmen Sie allein die Diskussion über das Antidiskriminierungsgesetz. Das ist ja überhaupt in dieser Woche wirklich ein ganz besonders bemerkenswerter Vorgang. Da haben wir noch nach der Bundestagswahl von der deutschen Bundeskanzlerin gehört, im Interesse des Mittelstandes, im Interesse des Bürokratieabbaus dürfen wir das, was aus Brüssel kommt, nur eins zu eins umsetzen. Uns Freien Demokraten muss man nicht erzählen, dass man Minderheiten nicht diskriminieren darf. Uns muss niemand erzählen, dass Minderheiten geschützt werden müssen. Aber das ist doch ein Gesetz, was in Wahrheit denen, die geschützt werden soll, schadet. Denn wenn jetzt eine Verbandsklage plötzlich möglich wird, wenn unbeteiligte Gewerkschaftsfunktionäre plötzlich eine Klagewelle auslösen können, dann sage ich Ihnen, was passieren wird. Dann wären diejenigen, die geschützt werden sollen, gar nicht mehr in das Vorstellungsgespräch eingeladen, aus Angst. Anschließend hat man die Klagen am Hals und sitzt vor Gericht. So schützt man nicht, so schadet man den Minderheiten in Deutschland, liebe Freundinnen und Freunde. Und was passiert jetzt? Nichts von eins zu eins. Hier wird nicht umgesetzt, was eins zu eins aus Europa kommt. Und dann wird übrigens wieder Europa beschimpft, es sei ja so schlecht und brächte die Bürokratie. Sondern das, was eins zu eins umgesetzt wird, ist das, was Rot-Grün vorher schon verbrochen hatte. Das ist im Grunde genommen genau derselbe Gesetzentwurf, mit einigen wenigen Änderungen und vor allen Dingen einer Umtaufung beim Namen, was wir jetzt serviert bekommen sollen. Und das sage ich Ihnen, das sage ich uns, das sage ich allen, die uns zusehen. Das ist jetzt an der Zeit, dass wir genau die Bürgerinnen und Bürger, die enttäuscht sind, die genau wissen, Rot-Grün war falsch, aber wenn Rot-Grün fortgeführt wird von Schwarz-Rot, wird es nicht besser. Diese Bürgerinnen und Bürger, die müssen wir für die Freie Demokratische Partei gewinnen. Und deswegen sind wir stolz darauf, dass nach der Bundestagswahl schon über 4.000 Bürger in die Freie Demokratische Partei eingetreten sind. Wir laden alle anderen ein, die uns jetzt zusehen und die mit uns verbunden sind im Geiste, auch jetzt in die Freien Demokraten einzutreten. Machen Sie die Kraft der Freiheit stärker! Nicht ärgern. Mitmachen ist jetzt das Gebot der Stunde. Einsteigen. Und an der Kraft mitzuhelfen, dass sie wächst, die sich zu Recht als der Vertreter der Bürgergesellschaft im Deutschen Bundestag versteht, nämlich unser Liberalismus. Meine Damen und Herren, ich möchte Sie einfach mal ganz ohne Ordnungspolitik nur mal darauf aufmerksam machen, was das bedeutet, was jetzt beschlossen wird. Liebe Freunde, unsere Steuerexperten haben ausgerechnet, dass diese Steuererhöhungen, die in der nächsten Woche zur Abstimmung stehen im Deutschen Bundestag, eine Familie mit 2 Kindern und einem Jahreseinkommen von 40.000 Euro, dass das für diese 4-köpfige Familie eine Mehrbelastung von über 1.600 Euro im Jahr ist. Das ist die Realität. Wenn die beiden Kinder in einem bestimmten Alter sind und in der Ausbildung, dann werden daraus übrigens Kürzungen von mehr als 3.000 Euro. Und deswegen akzeptiere ich es nicht, Länder, dass die Bundesregierung sich mit Frau von der Leyen hinstellt und sagt, wir tun was für Familien. Wenn man Frau von der Leyen hört, hat man den Eindruck, dass demnächst der Bundesadler durch einen Storch ersetzt werden soll. Die redet und hat auch leicht reden, aber diese Regierung macht doch keine familienfreundliche Politik. Die können 3-mal, 4-mal, 5-mal über das Familiengeld reden. Es ist einfach unfair, den Familien vorzugaukeln. Sie werden entlastet, wenn man es ihnen in Form der Steuererhöhung schon 5-mal mehr vorher abgenommen hat, liebe Freundinnen und Freunde. Und der Freien Demokratischen Partei, der muss auch niemand erzählen, dass wir die steuerlichen Ausnahmetatbestände angehen müssen. Das wissen wir. Wir sind doch mit unserem Säumstarif und unserem Steuerkonzept diejenigen gewesen, die die Debatte angeführt haben. Und wir werden das auch weiter tun. Wir wissen, dass man das tun muss, was man Verbreiterung der Bemessungsgrundlage nennt. Wir wissen, dass man an die steuerlichen Ausnahmetatbestände herangehen muss. Aber dann muss man das, was man bei den steuerlichen Ausnahmetatbeständen nimmt, das muss man in Form der Senkung der Steuersätze auch an die Familien zurückgeben. Hier wird von jeder Familie verlangt, dass sie mehr fürs Alter vorsorgen soll. Wie soll denn eine solche 4-köpfige Familie bei dem, was wir bei den Energiekosten, bei den Heizungskosten, beim Abkassieren der letzten Regierung an Mehrbelastungen erlebt haben, wie soll in Deutschland eine 4-köpfige Familie eigentlich noch mehr fürs eigene Alter, für die eigene soziale Sicherheit vorsorgen, wenn der Staat nicht gleichzeitig sich zurücknimmt und für Entlastung bei den Steuersätzen sorgt? Das ist der zwingende Zusammenhang einer vernünftigen Familienpolitik. Und meine Freunde, dann hören wir, der Staat, er brauche das Geld. Der Staat könne nicht mehr anders. Das wird ja ganz einfach immer und immer wieder vertreten. Nur die Realität ist eine ganz andere. Die Realität ist, und das ist ja das Pikante des Steuererhöhungspakets in der nächsten Woche, dass wir seit dieser Woche nämlich wissen, dass der Staat noch niemals in der gesamten Geschichte Deutschlands hat unser Staat noch niemals so hohe Staatseinnahmen gehabt. Die Steuereinnahmen des Staates steigen jedes Jahr. Sie stiegen auch jedes Jahr in den letzten 7 Jahren von Rot-Grün, obwohl Rot-Grün sich redlich bemüht hat, das zu ändern. Die Steuereinnahmen des Staates steigen jedes Jahr. Nur die Ausgaben des Staates steigen noch schneller. Und was hat das mit Sparen zu tun, wenn von Jahr zu Jahr zweistellige Milliardenbeträge im Haushaltsvolumen bei den Ausgaben dazukommen? Lassen Sie sich nicht einreden, der Staat hätte kein Geld. Der Staat hat Geld. Er verplempert es nur zu gerne in Bereichen, wo er sich besser raushalten sollte. Das ist die eigentliche Aufgabe der deutschen Politik. Fast 500 Milliarden Euro im nächsten Jahr. Das sind die Einnahmen des Staates. Und an den Subventionsabbau wird nicht herangegangen. Die Subventionen sind genauso hoch, wie sie im Jahr 2000 noch gewesen sind. Das sind die Fakten. Und da, meine sehr geehrten Damen und Herren, muss man immer wieder darauf hinweisen, dass diese Art der Bundesregierung Haushaltspolitik zu machen unverantwortlich ist. Wir haben einen deutschen Finanzminister, der sich dahinstellt und jeden Tag erklärt, die Mehrwertsteuererhöhung kommt. Die muss kommen. Das geht gar nicht anders. Der ist Genosse. Die Konvertierten sind ja oft die Schlimmsten. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, das empfehle ich in jeder Kreisgeschäftsstelle der Freien Demokratischen Partei im Schaukasten auszuhängen. Das war das Plakat, über das wir uns alle geärgert haben kurz vor der Bundestagswahl. Das hing doch nicht nur vor meiner Tür. Das hing in ganz Deutschland. Das hat die Partei in jeder Stadt geklebt, die morgen ihren Bundesparteitag mit einer Neuwahl des SPD-Vorsitzenden begeht. Die SPD hat in Wahrheit vor der Wahl nicht nur gesagt, 2% Mehrwertsteuererhöhung sind ein Riesenfehler, kostet Arbeitsplätze, sondern sie haben damit ja auch überall und an jeder Stelle erklärt, da muss es dabei bleiben und sie werde das auch nach der Wahl halten. Heilige Eide hat Herr Müntefering geschworen. Heilige Eide haben die Sozialdemokraten geschworen, die Mehrwertsteuererhöhung von 2% zu verhindern. Und jetzt verhindern sie nicht 2%, sondern sie beschließen sogar 3%. Ein Geniestreich der deutschen Kompromissfindung, dass der Kompromiss zwischen 0% und 2% jetzt bei 3% Steuererhöhung liegt. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich sage Ihnen das immer und immer wieder. Herr Steinbrück wäre gar nicht Finanzminister, weil die SPD 50 Abgeordnete weniger im Bundestag hätte, wenn sie nicht mit dieser riesigen Mehrwertsteuerlüge sich an die Regierung heranbetrogen hätten. Und das werde ich in jeder Veranstaltung sagen, in jedem nächsten Jahr bis zur Bundestagswahl. Und liebe Freunde, ich weiß wohl, dass wir die Abstimmung um die Mehrwertsteuer im Deutschen Bundestag kaum gewinnen können. Im Bundestag nicht. Aber bei den Bürgerinnen und Bürgern. Da müssen wir gewinnen. Und da müssen wir diese Diskussion immer und immer wieder auch unterstreichen. Wir können sie bei den Bürgern gewinnen. Wir werden sie bei den Bürgern gewinnen. Das Bundesfinanzministerium hat ein 140 Seiten dickes Regelwerk vorgelegt. Darin wird festgelegt, auf welche Waren zukünftig der ermäßigte Mehrwertsteuersatz zu zahlen ist und welche Waren mit dem vollen 19%-Satz besteuert werden müssen. Unser Parteikollege im Deutschen Bundestag, Herr Wissing, hat das mal etwas ausgearbeitet und durch entsprechende Fragen herausgearbeitet. Ich sage Ihnen mal, was die Bundesregierung uns dazu sagt. Für Pflanz- und Frühkartoffeln gilt danach weiter der ermäßigte Steuersatz. Kaufen Sie keine Süßkartoffeln, denn da werden 19% erhoben. Bei sauber getrennten Gewürzen wie Pfeffer, Majoran oder Basilikum gewährt Ihnen der Staat einen Steuernachlass. Entscheiden Sie sich aber für eine zusammengesetzte Gewürzmischung, dann müssten Sie den erhöhten Mehrwertsteuersatz vollständig bezahlen. Wenn Sie eine Pizza im Restaurant essen wollen, zahlen Sie den vollen Satz. Nehmen Sie dieselbe Pizza mit nach Hause, gilt der ermäßigte Steuersatz. Sollten Sie vorhaben, sich demnächst ein Pferd anzuschaffen, dann müssen Sie wissen, für den Staat ist Pferd nicht gleich Pferd. Für Hengste, Wallache, Stuten und Fohlen gilt grundsätzlich der ermäßigte Steuersatz. So auch für Kreuzungen zwischen Eselshengst und Pferdestute, genannt Maultier, so zwischen Pferdehengst und Eselsstute, genannt Maulesel. Für einen einfachen Esel hingegen zahlen Sie den vollen Mehrwertsteuersatz von 19%. Meine Damen und Herren, das ist die Eselei unseres deutschen Steuersystems. Wir müssen dafür sorgen, dass unser Steuersystem niedriger, einfacher und gerechter wird, weil nur der Bürger, der ein Steuersystem verstehen kann, kann sich in Wahrheit auch rechtstreu verhalten. Und es ist schon die Unverschämtheit am Schluss schlechthin, das Steuersystem immer komplizierter zu machen, aber dann dem Bürger auch noch die Möglichkeit zu nehmen, den Steuerberater steuerlich zu berücksichtigen. Das ist die Frechheit schlechthin, liebe Freundinnen und Freunde. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Sie mal darauf aufmerksam machen. Wir reden von der Regierung, bei der die Bundeskanzlerin mal auf einem Parteitag den Beschluss gehabt hat, das Steuersystem solle künftig auf einen Bierdeckel passen. Bei dieser Bundesregierung passt das Steuersystem nicht auf einen Bierdeckel, sondern demnächst das Einkommen der Bürger. Und 140 Seiten Erläuterung. Nur für das, was nächste Woche kommt, das ist doch nicht Wahrheit und Entbürokratisierung. Das ist das glatte Gegenteil dessen, was Deutschland braucht. Deutschland wird unter dieser Bundesregierung zum Geisterfahrer der Weltwirtschaft. Und ich sage Ihnen, wenn wir hier in Deutschland schon bei 1,5% Wirtschaftswachstum meinen, der Aufschwung sei da, wenn man feststellt, dass Euroland mit über 2% wächst, Japan, die USA bei über 4% stehen, die Weltwirtschaft bei 5% Wachstum steht, dann müssen wir doch mal zur Kenntnis nehmen, dass wir in Wahrheit nicht aufholen, sondern dass wir zurückliegen. Es mag bei dieser großen Koalition eine Zeit lang noch gelingen, das Meinungskartell für sich zu gewinnen. Aber ich sage Ihnen voraus, wenn diese ganzen Ergebnisse der Beschlüsse erstmal bei den Bürgerinnen und Bürgern ankommen, dann ist hier was los. Und dann ist die Gemütlichkeit dieser Regierung zu Ende. Zeit wird's. Bürger, aufstehen. Das ist jetzt die entscheidende Auseinandersetzung in der deutschen Politik. Liebe Freunde, wir tun ja gerade so, als sei das, was die FDP vorschlägt, das sei das irgendwie, so diskutiert man ja mittlerweile, so eine Art eigener, sonderlicher Weg. Erstmal weise ich darauf hin, dass wir das bis zur Bundestagswahl noch mit großer Mehrheit in Deutschland vertreten haben, in der Bürgerschaft übrigens immer noch. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, ich weise darauf hin, was unsere Nachbarländer machen. Das, was die FDP vorschlägt, das ist ja in Wahrheit auch nur zu begreifen, was unsere Nachbarländer an Chancen in den letzten Jahren genutzt haben. Haben Sie das in der letzten Woche gesehen? Die Statistik über Deutschland international auf Europa bezogen. Da liegt Deutschland beim Pro-Kopf-Einkommen mittlerweile auf dem 11. Platz unter den EU-15. Die alten europäischen Staaten, und mit denen werden wir uns ja wohl noch vergleichen müssen, EU-15, liegt Deutschland beim Pro-Kopf-Einkommen auf Platz 11. Und wir sind gerade, so wird dort berichtet, dabei, auf Platz 13 und 14 durchgereicht zu werden. Weil man nun mal ein paar Beispiele nennen muss, Spanien wächst um 3,4%. Früher hatten in Spanien 17% einen Hochschulabschluss. Jetzt sind es bei den jungen Leuten 37%. Nehmen wir mal Österreich, unser Nachbar Österreich. Die haben ein niedrigeres, einfaches und gerechteres Steuersystem eingeführt. Seit dem letzten Jahr beträgt die Körperschaftssteuer in Österreich 25%. Vermögensteuer und Gewerbesteuer gibt es dort nicht. Allein aus Deutschland, so wird berichtet, seien 5.700 Unternehmen in die Alpenrepublik gegangen. 5.700 Unternehmen, und jedes Mal gehen Arbeitsplätze mit. Was ist die Antwort des deutschen Finanzministers? Haben Sie auch vor 14 Tagen gesehen. Auf die gezielte Abwerbung Österreichs, deutscher Unternehmen, sagt Herr Steinbrück seinem österreichischen Amtskollegen Herrn Grasser, das ist aber gemein. Jetzt sage ich Ihnen, jetzt können wir alle in Deutschland gemeinsam eine Lichterkette aufstellen. Von Rostock bis nach Berlin und zurück. Das wird die Österreicher tief beeindrucken. Die haben mittlerweile 6,5% Arbeitslosigkeit. Wir meinen, schon bei 11,5% ist der Aufschwung da. Meine Damen und Herren, wenn man nicht begreift, dass wir in Wahrheit bei der relativen Wachstumsgeschwindigkeit weiter zurückfallen, dann hat man die Geschichte der letzten 25 Jahre ignoriert. Als ich Abitur gemacht habe, 1980, da war beim Pro-Kopf-Einkommen bei sämtlichen ökonomischen Daten Deutschland an der Spitze in Europa. Mittlerweile sind wir beim Pro-Kopf-Einkommen und bei sämtlichen ökonomischen Daten ganz am Schluss. Das waren 25 Jahre. Und das Erbarmungslose unserer Zeit ist, dass man heute für solche Prozesse wegen der Globalisierung nicht mehr 25 Jahre braucht, sondern dass das in der Hälfte und wahrscheinlich einem Drittel der Zeit passieren kann. Innerhalb weniger Jahre haben andere Länder aufgeholt, in denen wir vor kurzem noch gedacht haben, da fahren wir hin und machen billig Urlaub. Und das, meine sehr geehrten Damen und Herren, ist die eigentliche Diskussion, die wir in Deutschland führen müssen. Als Freie Demokraten, die Trippelschritte, all das, was da mittlerweile Frau Merkel und Herr Müntefering veranstalten, das ist in Wahrheit vielleicht beruhigend für die Genossinnen und Christdemokraten. Aber das reicht eben nicht für Deutschland. Andere Länder haben längst die 7-Meilen-Stiefel angezogen. Die gehen voraus. Und wir haben eine Bundesregierung, die in Bleischuhen stehen bleibt. Und deswegen sage ich Ihnen, und ich sage es der Öffentlichkeit, die uns jetzt zusieht, wir wollen nicht dieses Land schlecht reden. Wir sind nur der Überzeugung, Deutschland kann mehr als Schlussland, als Schlusslicht in Europa zu sein. Deutschland hat es nicht verdient, am Schluss der europäischen Länder sich aufzuhalten. Deutschland hat es verdient, wieder an der Spitze in Europa zu stehen. So ehrgeizig müssen die Deutschen und muss Deutschland wieder werden. Deutschland kann mehr, wenn es die richtige Politik und die richtigen Rahmenbedingungen hat. Und das ist die Devise der Freien Demokraten. Es ist wichtig für uns, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Freunde, dass wir damit in der nächsten Zeit vor allen Dingen auch das Gespräch mit den Bürgerinnen und Bürgern suchen, um ein Vorurteil, das oft genug leider auch gegen die FDP immer wieder verbreitet worden ist, auszuräumen. Es ist uns bei der Bundestagswahl schon sehr gut gelungen. Aber das muss noch weitergehen. Wir haben, meine Damen und Herren, oft genug erlebt, dass in Deutschland eine Diskussion besteht, wirtschaftliche Vernunft, das sei das Gegenteil von sozialer Gerechtigkeit. Wirtschaftliche Vernunft erwirtschaften, na, wer das vertritt, der kann nichts für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer oder für einen vernünftigen Umweltschutz übrig haben. Wohin hat das geführt? Das hat dazu geführt, nicht nur, dass wir beim Pro-Kopf-Einkommen dramatisch zurückfallen, sondern es hat dazu geführt, dass wir beispielsweise in Gesamtdeutschland 4,8 Millionen Arbeitslose haben. Wir meinen ja schon, wenn es nicht mehr 5 Millionen sind, seien wir aus dem Gröbsten raus. Ich persönlich halte diese Gewöhnung an Massenarbeitslosigkeit für unverantwortlich, auch in der öffentlichen Diskussion, liebe Freundinnen und Freunde. Weil man sich das nämlich mal anschauen muss, was das vor Ort bedeutet. In Deutschland sind das 11,5%. In Ostdeutschland beträgt die Quote 18,5%. In Mecklenburg-Vorpommern, in diesem wunderschönen Land Mecklenburg-Vorpommern, sind 20% der Menschen offiziell als arbeitslos geführt. Wenn Sie dann diejenigen nehmen, die in Wahrheit versteckt sind in allerlei Maßnahmen, sind wir wahrscheinlich eher bei 25 in der Nähe von 30%, wie diejenigen wissen, die sich hier politisch engagieren, Herr Ruf, Herr Krier, andere. Und liebe Freunde, es gibt hier im Norden, im Nordosten, um präzise geografisch zu sein, da haben wir Kreise, da liegt schon die offizielle Arbeitslosigkeit bei 25%. Das heißt, dass da beispielsweise 30-40% der jungen Menschen arbeitslos sind. Das sind nicht Statistiken. Das sind jedes Mal Schicksale. Das sind Menschen, die sagen, ich muss meine Region verlassen, meine Heimat verlassen. Und zurückbleiben die Älteren, bleiben diejenigen, die gerne auch ihre Kinder und Enkelkinder um sich hätten. Da werden Chancen, Lebenschancen jetzt verbaut. Und ich sage Ihnen, wenn ich einem 20-22-Jährigen sage, na, demnächst, wenn dann mal Rot-Schwarz wieder einen gemeinsamen Nenner gefunden hat, dann machen wir auch das Richtige. Dann sagt der Mensch, für mich ist der Zug dann abgefahren. Und das ist das Wichtigste, was wir begreifen müssen. Hier wächst eine Riesenzahl von Menschen heran, ob sie älter sind oder ob sie jünger sind. Die haben nicht mehr das Gefühl, eine Perspektive in der eigenen Heimat zu haben. Und weil so viel die Rede ist vom politischen Extremismus und weil darüber auch gesprochen werden muss, und weil jeder hier in diesem Raum der Meinung ist, dass Rechtsextremismus bekämpft werden muss, auch durch Prävention, auch durch Aufklärung, so möchte ich jedenfalls für mich und ich denke für die gesamten Freien Demokraten hinzufügen. Es gibt ein wirklich gutes Programm gegen die Verführbarkeit der jungen Generation durch Rechtsextremisten und Linksextremisten. Und das ist dafür zu sorgen, dass durch eine gute Wirtschaftspolitik die Jugend eine Zukunft im eigenen Lande hat. Das ist das Programm gegen Extremismus. Kinder und Jugendliche leben bei uns in relativer Armut. Eine UNICEF-Studie hat verbreitet, dass mit 2,7% die Kinderarmut in Deutschland schneller wächst als in jeder Industrienation. Ich weiß, dass wir ein wohlhabendes Land sind und Sie wissen es auch, aber wir wollen gemeinsam, dass das so bleibt. Und wer die Menitekel nicht rechtzeitig erkennt, der wacht eines Tages dann auf und wundert sich. Das sind nämlich keine toten Zahlen, das sind alles Schicksale, Lebenswege. Mehr als 600.000 Menschen verlassen jährlich Deutschland, und zwar eben nicht, weil sie mal im Ausland schnuppern möchten für eine bessere Bildung, sondern weil sie keine Perspektive mehr im eigenen Lande haben. Und abermals sei der Vergleich gewagt, und man kann niemals alles eins zu eins miteinander vergleichen, wenn es um andere Länder geht, aber man muss es wissen. In Schweden haben über 70% der über 55-Jährigen einen Arbeitsplatz. In Deutschland sind es gerade mal halb so viele. Merken wir nicht, was hier passiert? Merken wir nicht, die junge Generation hat keine Perspektive mehr? Und wenn man mit Mitte 50 in Deutschland faktisch auf dem Arbeitsmarkt chancenlos ist, zum alten Eisen gestempelt wird, dann sage ich Ihnen, ist das auch eine Frage, die wir gesellschaftspolitisch und nicht nur wirtschaftspolitisch angehen müssen. Wir müssen aufpassen, dass die Menschen sich nicht abwenden. Und deswegen müssen wir die Partei sein, die sagt, hier scheitert nicht die soziale Marktwirtschaft. Nicht die soziale Marktwirtschaft sorgt dafür, dass du keinen Ausbildungsplatz findest und du schon zum alten Eisen gestempelt wirst. Gescheitert ist in Deutschland nicht die soziale Marktwirtschaft. Gescheitert ist in Deutschland die bürokratische Staatswirtschaft, die die Gesetze einer sozialen Marktwirtschaft ignoriert hat, über Jahrzehnte ignoriert hat. Das muss in Deutschland wieder auf die Tagesordnung gesetzt werden. Und deswegen bin ich der Überzeugung, ist liberale Politik. Sie ist in Wahrheit für die Menschen in der Breite viel besser. Es ist besser, wir machen eine Politik in Deutschland der besten sozialen Ergebnisse, als dass wir eine Politik weiter betreiben der besten sozialen Absichten. Das ist die eigentliche Herausforderung, vor der wir stehen. Es haben uns bei der letzten Bundestagswahl 8% der Arbeitslosen in Deutschland gewählt. Es haben bei der letzten Bundestagswahl von den berufstätigen Wählern der FDP waren 2/3 Angestellte und Arbeiter. Meine Freunde, das ist eine sehr erfreuliche Entwicklung, weil wir ja immer gesagt haben, Mittelstandspolitik ist ja nicht dafür da, einigen wenigen ein dickes Portemonnaie zu geben, sondern insgesamt Arbeitsplätze zu schaffen. Und deswegen müssen wir auch aufpassen, wie wir uns mit gewissen Dingen auseinandersetzen. Ich nenne das Beispiel Reichensteuer. Das ist ja etwas, was in weiten Teilen durchaus auch Beifall findet. Dass das Ganze ein Popanz ist, wenn Sie an die Staatskassen denken, das weiß hier auf diesem Parteitag jeder. Aber welche Worte werden hier gefunden? Reichensteuer. Das ist ja in Wahrheit nichts anderes als Ausdruck einer Neidgesellschaft. Und darüber müssen wir auch mal reden, liebe Freundinnen und Freunde. Mir geht es bei dem Kampf gegen die Reichensteuer vor allen Dingen doch nicht darum, dass ein paar wenige Superreiche weniger Steuern zahlen. Mir geht es darum, dass wenn die das Land verlassen, Tausende, Zehntausende, Hunderttausende von Arbeitsplätzen mitgehen. Der Wohlstand bleibt aber nur in Deutschland, wenn die Investitionen in Deutschland bleiben. Und deswegen sind diese Heuschreckendebatten ein solcher Irrsinn. Und auch darauf will ich hinweisen, meine sehr geehrten Damen und Herren, in dem Zusammenhang, weil es eine Frage unseres Selbstverständnisses ist, was uns die nächsten 4 Jahre oder wie lange auch diese Amtsperiode der Regierung immer halten mag, weil es die letzten 4 Jahre beschäftigen wird. Meine Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, es wird der FDP gelegentlich unterstellt, wir hätten etwas gegen Gewerkschaften. Das ist grober Unfug. Wir haben nichts gegen Gewerkschaften. Und wir haben auch nichts gegen die Vertretung von Arbeitnehmerinteressen. Wir werden schließlich in weiten Teilen von Arbeitnehmern auch ganz persönlich gewählt. Nein, wogegen wir etwas haben, das ist diese funktionärische Fremdbestimmung, wo sich Funktionäre hinwegsetzen über die Interessen der Beschäftigten, der Arbeitnehmer. Ich habe das ja erlebt. Vor 2 Monaten hat mich der Deutsche Gewerkschaftsbund stellvertretend für Sie zum DGB-Bundeskongress in der nächsten Woche eingeladen. Ich sollte dort sprechen. Dann habe ich geschrieben, ich komme, vielen Dank für die Einladung und ich spreche auch. Daraufhin kam die Ausladung. Dann lieber doch nicht. Und da, meine Damen und Herren, sagen wir sind eben liberal. In Bayern haben wir gerade unsere Kundgebung gehabt. Da fragen die Vertreter von Verdi, und mit deren Politik bin ich überhaupt nicht einverstanden, ob Sie bei uns sprechen könnten. Wir sagen, selbstverständlich könnt ihr bei uns sprechen, aber ihr dürft nicht darauf hoffen, dass ihr Beifall bei uns bekommt. Ich habe ja auch nicht ernsthaft damit gerechnet, dass ich beim DGB Beifall bekäme. Darum geht es überhaupt gar nicht. Wir müssen mal in Deutschland klar machen, Arbeitnehmerinteressen vertreten nicht diejenigen, die die rote Fahne am 1. Mai möglichst hochhängen. Arbeitnehmerinteressen vertreten nicht diejenigen mit ihren Klassenkampfparolen. Arbeitnehmerinteressen vertreten diejenigen, die mit einer klugen Mittelstands- und Wirtschaftspolitik, wie sie Rainer Brüderle verkörpert, dafür sorgen, dass eben Arbeitsplätze entstehen. Es gibt keine sozialere Politik, als dafür zu sorgen, dass derjenige, der Arbeit sucht, auch Arbeit findet. Und ich sage Ihnen, liebe Freundinnen und Freunde, man darf in Deutschland gegen die Politik von Frau Engelen-Käfer sein und trotzdem für die Wahrnehmung von Arbeitnehmerinteressen stehen. Das ist erlaubt in diesem Lande. Und das muss man sich ja mal anschauen, was da stattfindet bei Herrn Sörske, Frau Engelin-Käfer. Wir haben ja den 1. Mai gerade gehabt, da stellen die sich hin und vertreten, als hätte sich nichts verändert in der Weltwirtschaft. Ihr großes Programm mit Streiks bei Verdi im öffentlichen Dienst, Aufschwung durch Freizeit. Das ist ja das, was die Funktionäre dort vertreten, Aufschwung durch Freizeit. Und niemand bei den Freien Demokraten wird das grundgesetzlich garantierte Streikrecht infrage stellen. Aber eine eigene Meinung darf man darüber haben. Wenn für 18 Minuten längeres Arbeiten im sicheren öffentlichen Dienst, wo übrigens jeder in Ostdeutschland weit mehr arbeitet, jeder Beamte weit mehr arbeitet, alle Menschen in der freien Wirtschaft mehr arbeiten. Wenn man wegen 18 Minuten mehr Arbeiten plötzlich einen flächendeckenden Streik ausruft, dann ist das aus unserer Sicht falsch, weil das Programm Aufschwung durch Freizeit wird nicht funktionieren. Das einzige Programm, was funktioniert, ist das Programm Aufschwung durch Leistungsbereitschaft. Und das ist das Kontrastprogramm, was wir vertreten. Und wenn ich von funktionärischer Fremdbestimmung rede, dann möchte ich Ihnen mal zwei Beispiele nennen. Alles aus jüngster Zeit. Alles wird jetzt durchgewunken von dieser Regierung. Bei nichts regt sich noch Widerstand. Da findet bei einem erfolgreichen Softwarehersteller in Deutschland, nämlich bei SAP, eine Urabstimmung statt. Alle Beschäftigten dort werden gefragt, ob sie einen Betriebsrat haben möchten. 91% haben in einer Mitarbeiterabstimmung, geheim, sich gegen die Gründung eines Betriebsrates ausgesprochen. Jetzt muss SAP gegen den Willen der Mitarbeiter einen Betriebsrat gründen, weil ganze 3 Mitarbeiter, IG Metall-Mitglieder, vor Gericht gezogen sind. Und genau das meinen wir. Mehr Selbstbestimmung vor Ort, weniger Fremdbestimmung. Wir sagen doch nicht, dass wir anstelle der Beschäftigten entscheiden wollen. Wir sagen lediglich eins, wenn vor Ort 75% der Belegschaft für etwas sich entscheiden, in einer geheimen Abstimmung, dann soll das auch gelten, ohne dass ein Gewerkschaftsfunktionär oder ein Arbeitgeberfunktionär dagegen ein Veto einlegen kann. Gebt den Unternehmen, gebt den Beschäftigten mehr Freiheit. Das ist die liberale Überschrift. Bei mir zu Hause in Bonn laufen zurzeit Tarifverhandlungen mit der Telekom. Da macht der Verdi-Vertreter ein Interview im Bonner Generalanzeiger und da sagt er, Verdi fordert für alle Verdi-Mitglieder eine Lohnerhöhung von 250 Euro. Für die Mitglieder von 250 Euro. Nicht für die Beschäftigten, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und da sage ich, das akzeptieren wir nicht länger. Das ist eine Gewerkschaftspolitik, die eigene bedient, aber in Wahrheit sich auch nicht mehr an den Interessen des Ganzen, der Arbeitnehmerschaft, orientiert. Und das wird unsere Aufgabe in den nächsten Jahren sein, klarzumachen, wirtschaftliche Vernunft und soziale Gerechtigkeit, das gehört zusammen. Bei uns sind Arbeitnehmer besser aufgehoben mit unserer Mittelstands- und Wirtschaftspolitik als bei jeder anderen Partei in Deutschland. Wir sind die Kraft der Freiheit und mehr Freiheit braucht man auch in den Betrieben, liebe Freundinnen und Freunde. Deswegen werden wir unsere 5 Kernpunkte in der Politik weiter vertreten. Das ist Steuersenkung und Steuervereinfachung. Wir haben ein komplett durchgerechnetes System vorgelegt, ein 3-Stufen-Tarif mit den Gesetzentwürfen im Deutschen Bundestag, und es ist Ihnen bekannt. Zweitens, der Staat muss sich auf seine Kernaufgaben konzentrieren. Es gibt ja den einen oder anderen, der meint, die Freie Demokratische Partei, sie sei, weil sie für den schlanken Staat ist, für einen schwachen Staat. Das ist völlig falsch. Schwach ist der fette Staat, der sich verliert in Bereichen, wo er in Wahrheit nichts zu suchen hat. Stark ist der Staat, der sich auf seine Kernaufgaben konzentriert. Und wir haben vorgerechnet, dass das geht. Dirk Niebel, wenn du bitte mal so nett bist, zu zeigen die Anträge, die wir eingereicht haben im Deutschen Bundestag. Jeweils 400 Seiten. Links von Ihnen aus gesehen, das sind die Anträge im Haushaltsausschuss unserer Haushaltspolitiker mit Herrn Koppelin an der Spitze, die wir gestellt haben zur Streichung und zur Kürzung. Rechts, das sind diejenigen, die jetzt in diesen laufenden Haushaltsberatungen gestellt werden. Solide Staatsfinanzen, sie sind möglich, wenn man die Politik der Freien Demokratischen Partei mal ließe. Und deswegen sagen wir, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich glaube, jetzt haben wir sie gesehen. Ich sage Ihnen, meine sehr geehrten Damen und Herren, das Entscheidende ist, dass wir nicht zulassen dürfen, als würde immer wieder behauptet, wir hätten keine Alternativen. Milliardenbeträge haben wir vorgerechnet, wie der Staat zu soliden Finanzen kommen kann. Von der Steinkohle über die Bundesagentur für Arbeit und vieles, vieles andere mehr, was wir angehen müssen. Aber eine Regierung, die sagt, Deutschland müsse sparen, aber gleich als erstes den eigenen Regierungsapparat aufbläht, die ist doch kein Vorbild. Zwei Minister mehr, ein Bundesministerium mehr, Staatssekretäre, parlamentarische Staatssekretäre mehr, alle mit Dienstwagen und allem Pipapo. Herr Steinbrück geht als erstes in den Deutschen Bundestag und sagt, er möchte jetzt einen Sonderposten für einen Imageberater. Der Finanzminister, der eigentlich fürs Sparen zuständig sein sollte, will als erstes erstmal Geld vom Parlament, vom Steuerzahler für einen Imageberater. Mein persönlicher Imagevorschlag an Herrn Steinbrück ist, sorgen Sie mal dafür, dass die Strukturen im Haushalt sich verändern, dass man mal an die Einnahmeseite geht und da die Bürger entlastet und dass man dann an die Ausgabenseite geht und in gleichem Umfang umstrukturiert, umschichtet und kürzt bei den Subventionen und vielem, vielem anderen mehr. Das ist die eigentliche Aufgabe unserer Arbeit im Deutschen Bundestag und das werden wir gemeinsam vertreten und durchkämpfen, liebe Freundinnen und Freunde. Drittens, die Sozialversicherungen, sie brauchen Strukturreformen und die Bürgerversicherung, das ist der falsche Weg in die staatliche Zwangskasse für Einheitsmedizin. Und genau das steht vor der Tür. Was kommt denn da? Gesundheitssoli. Was ist denn das anderes? Und meine Damen und Herren, das muss jeder wissen, wenn der Gesundheitssoli kommt, dann kommt der Rentensoli, dann kommt der Pflegesoli. Und alles Mögliche auch noch. Und wir kennen ja, wie lange das dann alles bleibt. Und da wird wieder nach demselben Pavlovschen Reflexverfahren, an die Strukturen geht man nicht heran. Stattdessen geht man lieber ans Abkassieren der Bürgerinnen und Bürger. Das ist ein Riesenfehler. Wir sind in der Lage. Und wir haben ja mit Philipp Rösler und Daniel Bahr und den Kolleginnen und Kollegen der Bundestagsfraktion ein Konzept vorgelegt. Wir sind in der Lage, mit einer modernen Strukturreform dauerhaft auch eine echte soziale Sicherheit zu garantieren. Das gilt für die Gesundheit genauso wie für die Rente. Und wir werden diese Konzepte weiterarbeiten und weiter vertreten. Viertens, meine sehr geehrten Damen und Herren, und das ist ein Kernpunkt, mit dem sich Conny Pieper, aber natürlich auch Professor Pinkwart besonders befasst in seinem Amt als stellvertretender Ministerpräsident. Wir werden da heute am Nachmittag ja drüber beraten. Die Kernerkenntnis in Deutschland muss sein, wenn andere billiger sind, dann müssen wir besser sein. Neue Technologien sind deshalb auch die Grundlage für all das, was in Deutschland auch an Wohlstand erwirtschaftet werden kann. Und abermals möchte ich das in ein konkretes Beispiel übersetzen, wo Sie es alle gesehen haben. Ich glaube, es gibt kaum eine Rede auf Parteitagen, wo ich nicht darüber gesprochen habe, dass beim Transrapid diese Fehlentwicklung stattfindet. Die Geschichte war ja bisher wie folgt. Der Transrapid wird in Deutschland erfunden, deutsche Patente. Er ist eine der modernsten Verkehrstechnologien. Anschließend darf er ideologisch in Deutschland nicht gebaut werden. Wir geben mehr als 2 Milliarden Euro deutsche Steuergelder dafür aus, mit dem Ergebnis, dass er anschließend in China gebaut wird. Und jetzt, haben Sie Anfang des Jahres gelesen, wird China seinen eigenen Transrapid bauen, der unserem sehr, sehr ähnlich ist. Und das, meine Damen und Herren, habe ich noch höflich umschrieben. Und da müssen wir mal einfach begreifen, was auf der Welt vor sich geht. Das sind 7 Jahre, über die wir hier reden. Deutscher Ausstiegsbeschluss. Und jetzt wird es abgekupfert in anderen Ländern. Und die machen damit natürlich die Geschäfte. Und das kann sich Deutschland nicht länger erlauben. Wenn Deutschland beim Wohlstand oben bleiben will, dann muss Deutschland bei der Forschung und den neuen Technologien an der Spitze bleiben. Und das ist nur bei der Freien Demokratischen Partei so im Programm. Denn geändert wird ja nichts, wie Sie sehen. Es bleibt ja bei Rot-Schwarz genau bei dem, was Rot-Grün gemacht hat. Und dann, meine Damen und Herren, geht es um die Bildung. Fünftens und letztens um die Bildung. Unsere Kinder, die Jugendlichen, die in Deutschland groß werden, sie haben die beste Bildung verdient. Und deswegen ist es richtig, dass wir begreifen, Bildung ist die eigentliche Zukunftsfrage und Wohlstandsfrage unserer Zeit. Ausbildung wird auf dem Arbeitsmarkt der Wissensgesellschaft übrigens damit auch zu einer sozialen Frage. Und deswegen ist für uns Bildungspolitik auf diesem Parteitag nicht nur eine Frage der Finanzen. Es ist, wie Sie gleich am Anfang bei Conny Pieper gehört haben, eben ausdrücklich auch eine Frage, das würde ich nicht unterschätzen, der Strukturen. Autonomie und vieles, vieles mehr. Sie diskutieren darüber in den Ländern und da, wo wir regieren, in Niedersachsen, in Baden-Württemberg und in Nordrhein-Westfalen, machen wir eine entsprechende Politik. Unsere Bundesregierung hat dagegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, ein Bündnis für Erziehung gestartet. Und ich muss und möchte Sie darauf aufmerksam machen, weil ich glaube, dass der Agendawechsel, von dem ich am Anfang sprach, dass dieser Agendawechsel hier ganz genauso stattfindet. Und auch da müssen Sie bitte hinschauen, liebe Freunde der Freiheit. Da geht Frau von der Leyen hin und sagt, wir brauchen ein Wertebündnis in Deutschland für die Erziehung. Und wir werden alle sagen, das ist richtig und das ist gut, insbesondere nach den Ereignissen dieser Schule in Berlin. Wir wissen, dass das notwendig ist. Das Erste aber, was sie macht, ist, sie macht das Wertebündnis und setzt rechts und links von sich die beiden Vertreter der großen deutschen Kirchen, einer gehöre ich übrigens selber an, und alle anderen Glaubensgemeinschaften werden am Anfang gar nicht dazu gebeten, geschweige denn eingeladen. Und da, meine Damen und Herren, meine ich, ist liberale Politik weit über die Wirtschaftspolitik auch gerade in der Wertediskussion gefragt. Wir sind die Partei der Toleranz. Wir sind die Partei, wo jeder nach seiner Fasson selig werden kann. Wir sind die Partei von Ignaz Bubis, dem leider verstorbenen früheren Zentralratsvorsitzenden der Juden in Deutschland, dem Vorgänger von Paul Spiegel. Wir sind die Partei aber auch des neuen Vorsitzenden des Zentralrates der Muslime in Deutschland, Ayub Köhler, der immer wieder auch mit Besonnenheit und auf die Besonnenheit der großen Mehrheit der Muslime hinweist. Ich glaube, meine sehr geehrten Damen und Herren, ein Wertebündnis ist gut, aber die Gemeinsamkeit der Werte, wir werden sie in Deutschland nicht schmieden, wenn von vornherein andere Glaubensrichtungen ausgegrenzt oder diskriminiert werden. Das ist mit Liberalen nicht zu machen. Wir stehen bei der Bildung, wir stehen natürlich auch bei anderen Fragen vor einer großen Herausforderung. Das ist beispielsweise die Diskussion über die Energie. Und deswegen bin ich sehr dankbar dafür, dass wir auf diesem Bundesparteitag auch und ausdrücklich über die Umweltpolitik reden und die Energiepolitik auf der Tagesordnung haben. Ich möchte zunächst einmal daran erinnern, die Umweltpolitik, sie ist überhaupt von einem Liberalen erfunden worden, nämlich vor seiner Zeit als Außenminister vom damaligen Innenminister Hans-Dietrich Genscher. Und ich sage Ihnen, wir haben dann, und das muss man auch mit der notwendigen Selbstkritik registrieren, wir haben dann über viel zu viele Jahre zugelassen, dass die Grüne Partei mit ihrem staatlichen Dirigismus als umweltpolitisch kompetent dasteht. Wir wollen und wir werden auf diesem Bundesparteitag beweisen, dass man Umweltpolitik intelligenter und erfolgreicher machen kann als Herr Trittin und die Grünen mit ihrer staatsbürokratischen Bevormundung. Das werden wir hier zeigen. Und deswegen danke ich unserem liberalen Umweltminister Niedersachsen Hans-Heinrich Sander. Ich danke Michael Kauch und den Kolleginnen und Kollegen, die diesen Antrag ausgearbeitet haben. Wir werden über vieles reden. Wir werden über die Energiepolitik reden. Wir werden darüber reden, kann es eigentlich sinnvoll sein, dass wir bei uns die modernsten Kraftwerke abschalten, mit dem einzigen Ergebnis, dass am Tag danach der Strom aus sehr viel unsicheren und umweltschädlicheren Kraftwerken aus dem Osten nach Deutschland kommt. Es schadet auch beim Umweltschutz nicht, vorher den Verstand wieder einzuschalten, meine sehr geehrten Damen und Herren. Das ist zugleich aber auch eine Frage der Außenpolitik. Und da müssen wir sehen, dass Energie immer mehr zu einer machtpolitischen, außenpolitischen Frage wird. Das haben wir am Beispiel der Ukraine gesehen. Russland mit Gazprom, das ist ja nicht irgendein Wohltäter der europäischen Wirtschaft. Manchmal hat man den Eindruck, wenn man manches liest, Gazprom sei so eine Art Mutter Teresa der deutschen Energieversorgung. Tatsache ist, das ist nichts anderes als ein Staatskonzern, der politisch natürlich auch eingesetzt wird. Und ich erwarte schon, dass wir so vorausschauend so etwas diskutieren, dass wir nicht nur über Energiesicherheit heute reden, sondern auch über Energieabhängigkeiten und Erpressbarkeiten, die dadurch in Zukunft bei einem Staatskonzern entstehen können. Und das ist ja einer der Gründe, meine Damen und Herren, warum ich auch bei dieser Stelle eine Auseinandersetzung mit dem ausgeschiedenen Regierungschef geführt habe. Mir hat ein deutsches Gericht im Zusammenhang mit der Tätigkeit von Herrn Schröder nach dem Ausscheiden aus dem Amt eine bestimmte Formulierung untersagt. Damit das nur klar ist, im Kern meine ich genau das. Und zwar genau das. Und ich sage Ihnen, meine Damen und Herren, das erleben wir jetzt auch bei der Kreditbürgschaft, wo mal eben eine abgewählte Regierung, kurz bevor die neue ins Amt kommt, das mal in einem Milliardenumfang durchsetzt, ohne dass irgendjemand im Parlament da beschäftigt und betraut würde. So läuft das. Und ich sage Ihnen, das ist in meinen Augen auch eine Frage der politischen Kultur. Hier wird der Eindruck erweckt, als würde Herr Schröder die Interessen Deutschlands vertreten. Der vertritt nicht die Interessen Deutschlands, der vertritt die Interessen seines eigenen Portemonnaies. Und noch niemals hat ein ausgeschiedener Bundeskanzler so rasant sein Ansehen, aber leider auch das Ansehen der gesamten Politik beschädigt wie Gerhard Schröder. Und auch das muss hier ausgesprochen werden. Manches wird einem ja klarer. Wie Herr Schröder davon sprach bei Präsident Putin von einem lupenreinen Demokraten. Wir wollen partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Russland. Aber ich denke, auch als Oppositionskraft vergeben wir uns überhaupt nichts, wenn wir ausdrücklich auch anerkennen, dass die neue Bundesregierung, und wir sind ja eine konstruktive Oppositionspartei, Gott sei Dank Schluss gemacht hat mit dieser Russlandpolitik von Herrn Schröder. Ich fand es wohltuend, dass die Bundeskanzlerin bei ihrem Antrittsbesuch eben nicht nur mit den offiziellen Herrschenden gesprochen hat, sondern endlich auch mal wieder mit den oppositionellen Kräften in Moskau, liebe Freundinnen und Freunde. Und wir sagen dazu zur Außenpolitik, und das ist für uns von entscheidender Bedeutung, Außenpolitik ist mehr als wirtschaftliche Interessenspolitik. Das ist sie auch. Und das muss sie auch stets sein. Aber unsere Außenpolitik muss auch werteorientiert sein. Wir reden von den Energiereserven Russlands und das müssen wir auch tun. Wir reden über das Wirtschaftswachstum in China und das wollen wir auch. Aber ich meine, wir sollten in Deutschland auch weiter reden von Tschetschenien, von Tibet. Wir sollten auch weiter sprechen über das Schicksal von Michail Khodorkovsky, über die Unterdrückung der liberalen Opposition in Russland. Wir sollten über die Glaubensfreiheit in China weiterreden und wir sollten auch weiter mit dem Dalai Lama sprechen. Das ist beste freiheitliche, liberale Tradition. Unser Ehrenvorsitzender, Otto Graf Lambsdorff, er hat jetzt 11 Jahre lang die Friedrich-Naumann-Stiftung geführt. Und lieber Graf Lambsdorff, ich möchte Ihnen im Namen der Freien Demokraten dieses Parteitages sehr herzlich dafür danken, dass Sie insbesondere auch den klaren Zusammenhang zwischen wirtschaftlicher Vernunft und Werteorientierung in Ihrer Tätigkeit der Friedrich-Naumann-Stiftung international immer gekannt haben. Sie haben seit Jahrzehnten dafür gesorgt, Sie haben seit Jahrzehnten dafür gesorgt, dass die freiheitliche Stimme der Liberalen eben auch eine Stimme der Menschenrechte war, eine Stimme, die für Leistung, Weltoffenheit und Toleranz steht. Und dafür danken wir Ihnen, die Freien Demokraten. Wir werden das ja am Anfang der Woche noch einmal in würdigem Umfang auch feiern und unseren Dank an Sie ausdrücken. Aber, meine Damen und Herren, unser Ehrenvorsitzender Otto Graf Lambsdorff, er hat jetzt den Stab, den Vorsitz der Friedrich-Naumann-Stiftung an Wolfgang Gerhardt übergeben. Und ich möchte dieses hier sagen, Wolfgang Gerhardt, er hat in der Nachfolge von Hermann Otto Solms 7 Jahre lang die Fraktion geführt. Er ist jetzt in einer Nachfolgerschaft von so großen Liberalen wie Wolfgang Mischnick, Ralf Dahrendorf und Otto Graf Lambsdorff, Vorstandsvorsitzender der Friedrich-Naumann-Stiftung. Wir, lieber Wolfgang, wir danken dir für deine Arbeit. Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit. Du bist und bleibst eine tragende Säule der liberalen Familie. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Freunde, Wolfgang Gerhardt wird bei der Friedrich-Naumann-Stiftung diese Tradition fortsetzen. Und wir werden diejenigen sein, die ihn und die Friedrich-Naumann-Stiftung dabei unterstützen. Unterstützen vor allen Dingen bei dem Zusammenhang Menschenrechte, Bürgerrechte, wirtschaftliche Vernunft, eben ausdrücklich auch international. Wir haben gute Verbündete auch in Europa und auf die möchte ich hinweisen dürfen. Wir sind ja europäische Liberale, endlich wieder auch parlamentarisch mit Silvana Koch-Merin und ihren Mitstreitern im Europaparlament. Das ist uns beim letzten Mal gelungen. Und Freunde von uns, Liberale von uns, gar nicht weit von ihr entfernt, Sie haben beim Thema Werte einiges durchstehen müssen in diesem Jahr und im letzten Jahr. Ich denke da insbesondere, und das ist wichtig für Liberale, an den dänischen Ministerpräsidenten Fogh Rasmussen. Ich will das hier ganz klar sagen. Und das muss uns Liberale tief im Gedächtnis bleiben. Und da müssen wir Acht geben und auch sensibel sein. Wenn ein dänischer Ministerpräsident gesagt bekommt, er soll sich gefälligst für Karikaturen entschuldigen, die in einer freien Presse erschienen sind, dann hat das mit unserem Verständnis von Gewaltenteilung und freiheitlicher Demokratie nichts zu tun. Jeder hier kann eine bestimmte Karikatur gut finden. Er kann sie schlecht finden, er kann sie geschmacklos finden. Aber alles, was in den Grenzen von Recht und Gesetz stattfindet, muss auch in einer freiheitlichen Gesellschaft an Auseinandersetzung möglich sein. Und keine Karikatur rechtfertigt dann Gewalt. Es gibt hier eine klare Grenze für unseren Wertekompass international. Und das sind die Freien Demokraten, die eben bei den Menschenrechten, bei den Bürgerrechten, bei den Freiheitsrechten sensibel sind. Und das sind wir gewesen, als wir übrigens sehr allein im Deutschen Bundestag standen, als wir dieses Gesetz verhindert bzw. abgelehnt haben zunächst, das sogenannte Luftsicherheitsgesetz. Es war für uns im Bundestag als einzige Fraktion, Grüne haben mitgestimmt, SPD, es war für uns einfach nicht akzeptabel, dass beispielsweise das Leben Unschuldiger gesetzlich gegeneinander abgewogen werden kann. Das legt die Axt an die Wurzel der Menschenwürde. Wir haben es im Bundestag nicht geschafft, wir waren sehr alleine und einige würden schreiben, wir waren isoliert. Das war so. Aber wir haben von dem Recht bekommen, und zwar Punkt für Punkt, in allem, was wir gesagt haben, auf die Klage unserer Liberalen hin, an der Spitze Burkhard Hirsch, den ich besonders erwähne, weil er heute hier ist. Und da ist etwas für Rechtsgeschichte geschrieben worden, weil auch in Zeiten des Terrorismus die Freiheits- und Unversehrtheitsrechte der Bürgerinnen und Bürger zählen müssen. Das sind wir. Wir wissen, was Menschenwürde bedeutet. Und deswegen werden wir auch nicht zulassen, dass über rechtsstaatswidrige Vorgänge einfach der Schleier des Vergessens gelegt wird. Wir akzeptieren es nicht, dass ein amerikanischer Geheimdienst einen Deutschen entführt, verschleppt, misshandelt und anschließend sagt uns eine große Koalition im Deutschen Bundestag, da wollen wir mal nicht so richtig drüber reden. Während in Europa längst aufgeklärt wird und dort längst die Untersuchungsausschüsse waren. Es geht doch nicht um das Abarbeiten von zwei nachgeordneten BND-Beamten. Es geht darum, dass hier über unserem Souveränitätsgebiet Entführungen zu Hunderten stattgefunden haben, wie wir mittlerweile wissen oder ahnen können, in jedem Fall Deutsche entführt worden sind. Und ich frage einmal umgekehrt, wenn ein Amerikaner vom deutschen Geheimdienst entführt worden wäre, es wäre völlig undenkbar, dass in Washington die Demokraten oder die Republikaner sagten, darüber wollen wir nicht reden, das könnte ja die Europäer ärgern. Das ist eine Frage der Selbstachtung unseres Rechtsstaates auch. Und wir bleiben dabei, dass so etwas nicht unter den Teppich gekehrt werden darf, liebe Freundinnen und Freunde. Und ich schließe da ein. Die gestern bekannt gewordenen, flächendeckenden, systematischen, jahrelangen Überwachungen und Bespitzelungen von deutschen Journalisten durch den Bundesnachrichtendienst. Ich sage das hier ganz klar, weil der Bundesvorstand gestern beschlossen hat, Ihnen dazu heute einen Leitantrag vorzulegen. Wir bitten Sie, und zwar einstimmig im Bundesvorstand, das heute auch hier zu beschließen und uns dabei zu unterstützen. Wer in Deutschland illegal als Bundesnachrichtendienst, der eigentlich für die Abwehr ausländischer Gefahren zuständig sein sollte, wer in Deutschland gegen die Verfassung illegal jahrelang die freie Presse, Journalisten bespitzelt, der muss vor allen Dingen auch erleben, dass das nicht in geheimen Gremien, sondern dass das vor den Augen der Öffentlichkeit aufgearbeitet und aufgeklärt wird. Die Pressefreiheit ist ein kostbares Gut. Das darf niemals aufgegeben werden, weil es ist die Schwester der Meinungsfreiheit. Liebe Freundinnen und Freunde. Und all diejenigen, die gesagt haben, kontrolliert mal nicht so sehr die Geheimdienste, die sehen jetzt, wie notwendig es ist, auch eine achtsame, liberale Partei zu haben. Dabei werden wir uns doch nicht gemein machen mit Parteien, die mit uns in der Opposition sitzen. Gelegentlich liest man, wir hätten eine zersplitterte Opposition im Deutschen Bundestag. Das ist ja lustig. Als ob wir vorher eine Einheit gewesen wären. Mit Herrn Ströbel eine Einheit. Oder Liberale eine Einheit mit den Postkommunisten. Um das klar zu sagen, wir sitzen zusammen in der Opposition. Aber in Berlin und in Mecklenburg-Vorpommern, bei Herrn Rohff und genauso wie Herrn Lindner, da sind die Roten genauso wie die Grünen unsere strategischen Gegner. Das sind nicht unsere Partner, nur weil wir zusammen in der Opposition sitzen. Wir stehen gegen alle anderen Parteien im Deutschen Bundestag, die lediglich noch in gradueller Unterscheidung in Wahrheit auf den Staat und die Umverteilung setzen wollen. Das ist die Ausrichtung der Freien Demokratischen Partei. Wir wissen, dass dazu auch eine Gemeinsamkeit gehört der Liberalen bei den Bürgerrechten, und das war das Thema vor einem Jahr auf unserem Parteitag. Es gab eine Debatte über Einbürgerungstests, und sie ist klug geführt worden vom Uli Goll in Baden-Württemberg und Ingo Wolf in Nordrhein-Westfalen, unserem Innenminister dort und dem Justizminister in Baden-Württemberg. Dass sich hier eine Linie der Vernunft und des Augenmaßes durchgesetzt hat, das finde ich gut. Aber es muss genauso klar sein, wer nach Deutschland kommen will, wer hier leben möchte, der muss bereit sein, auch unsere Werte zu achten und auf der Grundlage unserer Verfassung zu leben. Wer das nicht tun will, muss wissen, dass er nicht hier bleiben kann. Zwangsheiraten sind kein Kavaliersdelikt, sondern sie sind eine Verachtung der Menschen und der Bürgerrechte dieser jungen Mädchen, und sie müssen bestraft werden. Und man wundert sich schon, mit welcher Nachlässigkeit vor wenigen Wochen ein großes Gerichtsverfahren diskutiert worden ist und besprochen worden ist. Da wird ein junges Mädchen ermordet in Berlin, mutmaßlich in der ersten Instanz verurteilt von einem ihrer Brüder, und über mehr müssen wir hier nicht sprechen. Aber, meine sehr geehrten Damen und Herren, was wird daraus für eine Diskussion? Es wird allen Ernstes eine Diskussion über das Wort Ehrenmorde. Da sind die Schlagzeilen, und das ist keine Kritik an den Journalisten, sondern es ist eine Kritik an der ganzen öffentlichen Diskussion. Da redet man in Deutschland im Fernsehen, in den Schlagzeilen, in jedem politischen Gespräch über Ehrenmorde. Dieses Mädchen hat leben wollen, wie ihr Lehrer sagt, wie eine Deutsche und ist deshalb von ihrem Bruder ermordet worden. Und wenn wir reden über Ehrenmorde, so gäbe es etwas Ehrenvolles, das dann Kredit beim Strafmaß brächte. Ich sage Ihnen dazu, gibt es eigentlich etwas weniger Ehrenwertes, als dass der Bruder seine Schwester ermordet, weil sie leben will wie wir? Und da müssen wir aufpassen. Da müssen wir aufpassen, dass wir uns nicht an Dinge gewöhnen, die sich einschleichen. Und das ist ja die Möglichkeit auf einem Bundesparteitag, der jetzt ein programmatischer Parteitag ist, auch diese Fragen anzusprechen. Wenn in einer Stadt in Nordrhein-Westfalen, bei mir zu Hause in Bonn, zwei Schülerinnen in Burkas zur Schule gehen wollen, völlig verhüllt, und dann entsteht allen Ernstes eine Diskussion darüber, ob man das nicht dulden müsse, ob man illiberal sei, wenn man sagt, dass diese beiden völlig total verhüllten Mädchen nicht mehr in die Schule kommen können, weil das den Schulfrieden, wie sich jeder lebbar vorstellen kann, nachhaltig stört. Und da müssen die Liberalen wirklich klar Flagge zeigen. Das sind all diese Diskussionen, wie wir Flagge zeigen müssen. Wenn Herr Ströbele allen Ernstes sagt, die deutsche Nationalhymne, sie müsse und solle jetzt auch auf Türkisch gesungen werden, dann sage ich Ihnen dazu, meine sehr geehrten Damen und Herren, so viel eigener Patriotismus sei mir noch erlaubt. Die deutsche Nationalhymne heißt deutsche Nationalhymne, weil sie von Deutschen in Deutsch und für Deutschland gesungen wird, liebe Freundinnen und Freunde. Und man ist nicht rechtsradikal, nur weil man das gut findet. Ein klares Programm. Und wir wissen, Kurs halten ist weniger schlagzeilenverdächtig, als Kurse zu wechseln. Wir könnten auch alle Schlagzeilen haben, wir müssten nur, so wie die Sozialdemokraten, ein halbes Dutzend Vorsitzende austauschen. Ich persönlich wäre sehr dagegen. Aber, meine sehr geehrten Damen und Herren, das kann es nicht sein. Mag sein, dass unsere Programmarbeit, das Kurshalten, nicht ganz so interessant ist in der Beobachtung. Ich weiß aber, es ist richtig. Und Sie wissen es auch, weil wir nur so ein kraftvolles Bündnis mit den Bürgerinnen und Bürgern schmieden können. Wir hören da viele Ratschläge. Meine Kolleginnen und Kollegen im Deutschen Bundestag, immerhin 61 Abgeordnete. Wann hatten wir das zuletzt? 61 Abgeordnete im Deutschen Bundestag. Ist doch großartig. Da darf man sich auch mal darüber freuen, wenn man mehr als 4,6 Millionen Wählerstimmen bekommt bei einer Bundestagswahl. Und da hören wir hier von den anderen, ja, diese marktwirtschaftliche Politik, die sei ja nicht durchsetzbar. Das sehe man ja am Abschneiden der Union. Die Union hat doch nicht diesen Einbruch bei der Wahl erlebt, weil sie marktwirtschaftliche Politik mit uns gemeinsam durchsetzen wollte. Die hat einen Einbruch erlebt, weil sie die Mehrwertsteuererhöhung vorgeschlagen hat. Die ist mit 2/3 der Bevölkerung abgelehnt worden nach der Methode, das geht ja weiter wie bei Rot-Grün, da brauchen wir ein Korrektiv. Sie ist eingebrochen, weil sie Herrn Kirchhoff nominieren wollte, und zwar am selben Tag danach zu erklären, ja, wenn wir ihn schon nominieren, seine Politik darf man niemals machen. Das war das totale Chaos. Ich schätze Herrn Kirchhoff, aber so kann man mit einem solchen Mann nicht umgehen, meine Damen und Herren. Und ich sage Ihnen, in aller Offenheit, sie ist vor allen Dingen auch eingebrochen, weil ein gewisser Schwermatrose aus Bayern meinte, er müsse wenige Wochen vor der Wahl systematisch die Ostdeutschen beschimpfen. Haben Sie jemals erlebt, dass ein Bäcker irgendwas an Brötchen verkaufen könnte, wenn der Bäcker sagt, kauf dieses Brötchen, du kleines, dummes, hässliches Männlein? Genauso hat es Herr Stoiber gemacht. Wer ist hier der Leichtmatrose, meine sehr geehrten Damen und Herren? Sie glauben ja gar nicht, wie mir das gut tut, das gesagt zu haben. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, ich nehme einfach zur Kenntnis, der Politikwechsel ist unverändert notwendig. Wir brauchen ihn, Deutschland braucht ihn, doch nicht, weil wir jetzt als FDP irgendwas werden müssten, sondern weil dieses Land international nicht abgehängt werden kann. Weil Deutschland mehr kann, als Schlusslicht in Europa zu sein, braucht man freie demokratische Politik. Und ich bin ganz interessiert und auch begeistert darüber, wie viele jetzt in die FDP eintreten. Und ich freue mich auf jeden, der jetzt dazukommt. Wir sind in der Opposition die stärkste Oppositionskraft. Wir sind David gegen Goliath. Und wir sind sogar fast immer einer gegen alle anderen. Das muss uns nicht schrecken. Das muss uns anspornen. Ich bin nicht darauf aus, die Zustimmung von anderen Parteien zu bekommen, sondern die Zustimmung der Bürgerinnen und Bürger. Das ist das, was für uns zählt. Und weil so viel die Rede davon ist, Koalitionen mit wem und was und wie, einige sind ja der Meinung, mit den Schwarzen, andere mit den Roten, andere wollen uns Ampel und schwarze Bündnisse und Ähnliches vorlegen. Ich sage Ihnen was dazu. Die Koalitionsfrage wird entschieden vor der nächsten Bundestagswahl und nicht vorher. Und unser Kompass ist unser freiheitliches Programm. Und wenn sich jemand auf uns zubewegt, rennen wir nicht weg. Und wenn jemand von uns sich entfernt, rennen wir nicht hinterher. Wir sind eine eigenständige Partei. Das ist der Geist der Freiheit und die Kraft der Freiheit. Ein Kommentator, meine lieben Parteifreundinnen und Parteifreunde, hat das in dieser Woche in ein hübsches Bild gebracht. Ich habe das gelesen, es hat mir sehr gefallen. Er beschrieb die FDP, er meinte das, glaube ich, ironisch, unter Anlehnung an Asterix und Obelix. Das kleine gallische Dorf, das in der Parteizentrale auf der Reinhardtstraße der FDP säße, und das von lauter Staatsbürokraten umzingelt sei. Das hat mir gut gefallen, dieses Bild. Mich schreckt das übrigens auch nicht. Wir haben einen Zaubertrank übrigens auch. Unser Zaubertrank, der macht uns nicht unverwundbar, aber der gibt uns Kraft und Mut. Unser Zaubertrank ist die Freiheit. Das sind wir. Applaus